Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ja-Wort eines jungen Menschen. Ich möchte Ihnen einfach ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. In den vergangenen Jahren wurde immer wieder einmal von einem spanischen Trappistenmönchen berichtet. Don Justo heißt der Mann. Sogar bei Ulrich Wickert ist er vorgekommen. Es wird berichtet, dass dieser Mann nun schon fast seit 40 Jahren Mutterseelen allein eine Kathedrale baut, die inzwischen stattliche Konturen angenommen hat. Ja, es tut sich da einiges im Hintergrund, nicht nur bei diesem Mann, der 40 Jahre lang etwas bewegt, was am Anfang von vielen bespöttelt wurde. Seine Antwort war: Ich frage nicht, ob es möglich ist. Ich frage nicht, wie lange es dauert. Ich fange einfach an. Sehen Sie, das erinnert mich einfach an die Antwort, die die Mutter Gottes dem Engel des Herrn gibt. Der hatte ihr gesagt, du sollst Mutter werden und du sollst die Mutter Gottes, also die Mutter des Messias werden. Das ist ein Wahnsinn, ein solches Verlangen. Und Maria sagt, ja, sie fragt nicht, ob das möglich ist. Sie fragt nicht, was dabei herauskommt, was für sie dabei herausspringt. Sie setzt den Anfang für das Heilsgeschehen durch Jesus Christus. Sie sagt, ja. Nun, Papst Johannes Paul II. Hat einmal in einer Ansprache verkündet, er sehe für die Kirche einen neuen Frühling heraufziehen. Sind das prophetische Worte? Auch in der Kirche in Deutschland dominiert noch eine Generation, die damals beim Aufbruch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil so den Anfang setzte. Diese Generation hat vielleicht manche Dinge gesetzt und getan, bei denen wir heute tatsächlich die Stirn runzeln dürfen. Merkwürdigerweise hat sich da etwas breit gemacht, wo man sagen würde, wenn du keine Anti-Rom-Haltung hast, wenn du nicht diesen Parteiausweis hast, dann gehörst du gar nicht zu dieser Generation der nachkonzilianischen Zeit. Manchmal war das oder ist diese Anti-Rom-Haltung eine stille Voraussetzung für innerkirchliche Karriere oder theologische Lehrstuhlbesetzung. Im Nachhinein sind viele zu Mitläufern des neu entstandenen Zeitgeistes in der Kirche geworden. Und mittendrin erhält man erstaunliche Nachrichten, auch aus Kreisen der 68er. Frühere Marxisten, wie zum Beispiel Gabriele Kubi, haben sich bekehrt. Manche von ihnen haben sich taufen lassen, sind katholisch geworden. Wir lesen, dass der frühere Marxist, Leninist, Atheist oder wenn man so will, auch Weggefährte der damaligen Revolution in Berlin, ein Journalist der modernen Kategorie, Alan Posener, nicht wie viele andere der damaligen in die Esoterik-Szene abgedriftet ist, sondern ein wunderschönes Marienbuch geschrieben hat. Gewiss, das ist kein dogmatisches Buch und manche durchaus wieder fromm gewordene, auch junge Seelen nehmen dieses Buch nicht so gern in die Hand, aber trotz allem. Es ist ein Marienbuch, das gezeichnet ist von Sehnsucht. Er sagte in einem Interview, wenn die Kirche den Weg weitergeht, den ihr jetziger Papst, es war noch gemeint Johannes Paul II., gilt aber genauso für Benedikt den 16., also den ihr jetziger Papst vorgezeichnet hat und nicht einem oberflächlichen Modernismus nachgibt, dann glaube ich, dass sie wirklich viele Anhänger gewinnen wird. Alan Posener. Erstaunlich. Dazu kommen auch andere Phänomene. Denken wir mal an die Weltjugendtage in Sydney oder davor in Köln oder noch davor in Rom. Millionen Jugendliche feiern eine Woche lang den Glauben. Das ist erstaunlich. Und die jungen Leute inszenieren einen Aufbruch in der Kirche, den wir nicht für möglich gehalten haben. Etwas unterscheidet sie schon von der innerkirchlichen 68er-Bewegung. Diese Aufbrüche finden nicht im Sitzen statt, sondern im Knien. Was wir da erleben, das ist vergleichbar mit Don Justus Kathedrale. Das ist vergleichbar mit dem Ja-Wort der Mutter Gottes. Wie sagte Don Justo? Ich frage nicht, ob es möglich ist. Ich frage nicht, wie lange es dauert. Ich fange einfach an. Mehr und mehr ist Gott ausgegrenzt aus dem öffentlichen Leben. Eine personale Beziehung zu Gott ist mehr als zwei Dritteln unserer Gesellschaft fremd. Eine personale Bindung an Gott gilt nicht einmal unter katholischen Christen als normale Lebensform. Jesus Christus hat noch einen hohen Bekanntheitsgrad, ja, aber nicht mehr als Sohn Gottes, der uns erlöst und den Weg zum Vater geöffnet hat. Da scheint der Weg über die Mutter Gottes erst recht eher ein Umweg zu sein. Und doch verweist die Kirche immer wieder auf sie, um die persönliche Beziehung des Menschen zu Gott und der Welt zu verdeutlichen. Marianische Frömmigkeit sagt also mehr über das Christenweg zu Gott und sein Stehen in der Welt, als dies manchem bewusst sein mag. Den dreifaltigen Gott sprechen wir aus beim Kreuzzeichen, beim Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Doch wodurch ist unsere Beziehung zu den drei göttlichen Personen bestimmt und geprägt? Gerade hier könnten wir von der Mutter Gottes viel lernen. Zunächst erscheint ihre Beziehung zum dreifaltigen Gott so außergewöhnlich definiert zu sein, dass wir hier eher fremdeln. Sie ist ja Tochter Gottes des Vaters, Mutter Gottes des Sohnes und Braut Gottes des Heiligen Geistes. Wo, bitteschön, sollte da außer der Gotteskindschaft eine Ähnlichkeit zu uns bestehen? Immerhin ist das Tochter- oder Sohn Gottes sein schon einmal eine entscheidende Brücke zu uns. Wie kommen wir mit der Gotteskindschaft zurecht? Auch bei Maria ist das Fundament all ihrer besonderen Begnadungen eben dies. Sie ist Tochter Gottes. Hierin ist sie uns gleich. Von ihr lernen müsste heißen, bei ihr nachschauen, wie sie dies ausgefüllt hat in ihrem Leben. Tochter Gottes. Darin ist sie den großen Frauengestalten des Alten Testaments gleichgestellt. Sie alle hatten als besonderes Prädikat, Töchter des höchsten Königs zu sein. Aus dieser Würde heraus entfaltete sich ihr Leben. Aber wir alle sind Kinder Gottes und nicht Sklaven, sind mit einer außergewöhnlichen Würde ausgestattet, die niemand überbieten kann. Sich dieser Würde bewusst zu sein und entsprechend zu leben, wäre also schon ein entscheidender Schritt. Maria ist Mutter Gottes des Sohnes. So glaubt es die ganze Christenheit und die Kirche nennt sie Gottesmutter. Hierin scheint sie uns zu weit entfernt. Und doch sagen die Kirchenväter mit Recht, dass sie zunächst in ihrem Herzen Jüngerin war, bevor sie Mutter dem Leibe nach sein konnte. Zuerst ist Hingabe und Bereitschaft da, dann kam die Mutterschaft. Auch umgekehrt darf man denken, die Jüngerschaft steht höher als die Mutterschaft. So konnte Jesus sagen, dass ihm jeder Mutter und Bruder und Schwester ist, der das Wort Gottes hört und den Willen Gottes befolgt. Dies gerade aber ist bei Maria in Vollendung da. Niemand war so sehr Hörer des Wortes Gottes und Befolgerin des Willens Gottes als eben Maria. Dies ist das sie prägende Leben, das andere ist ihre Auserwählung. Und ihre Prägung könnte auch unsere sein. Maria ist aber auch Braut Gottes, des Heiligen Geistes. Denn es heißt in der Heiligen Schrift, dass der Heilige Geist über sie kommen und die Kraft Gottes überschatten sollte. Von Anfang an betrachtet die Kirche Maria als Braut des Heiligen Geistes. Hier möchten wir uns recht intensiv dagegen wehren, mit Maria verglichen zu werden oder etwas von ihr lernen zu können. Doch gerade ihre Empfänglichkeit für das Wirken des Heiligen Geistes ist Prototyp jeder Art von innerer Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen. Daher wird Maria betitelt als Gefäß des Heiligen Geistes, als Tempel des Heiligen Geistes. Da freilich können wir uns nicht mehr ausklinken, denn der heilige Paulus bezeichnet die Christen als Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und dem wir eine würdige Wohnung bereiten sollen. Dann dürfte es schwerfallen, Maria nicht als Prototyp der Anwesenheit Gottes im Menschen zu sehen. Der Ansporn, entsprechend heiligmäßig zu leben, ist eine dauernde Forderung des Apostels Paulus. In der Beziehung Mariens, also zu Gott Vater, zu Gott Sohn, zu Gott Heiliger Geist, finden wir ein ausgezeichnetes Vorbild für unsere ganz personale Bindung an Gott, für unser Suchen nach Gott. Als Christ in dieser Welt leben heißt, noch bewusster als Kind Gottes leben. Heißt, entschiedener in der Nachfolge Christi leben. Heißt, heiligmäßiger als Tempel des Heiligen Geistes leben. Wie sagte das Don Justo, als er anfing, die Kathedrale zu bauen? Ich frage nicht, ob es möglich ist. Ich frage nicht, wie lange es dauert. Ich fange einfach an. Versuchen wir es einfach, bei der Mutter Gottes abzuschauen. Wie lebe ich als Christ, als Kind Gottes, als Jünger Christi, als vom Heiligen Geist beseelt? Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.